Wie bringen wir Deutschland auf Vordermann? Durch weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung. Durch eine klare Aufgabenverteilung. Was macht der Bund? Was macht das Land? Was machen die Kommunen? Klare Ansagen der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Der Bundespräsident hat diese Initiative ins Leben gerufen und ihre Vorschläge sollen unser Land auf Vordermann bringen. Peer Steinbrück von der SPD, ehemals Bundesfinanzminister, ist Mitglied dieser Initiative und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Steinbrück.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Heute gehen die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD in Berlin weiter. Haben Sie den Eindruck, die Verhandler haben Ihre Vorschläge gehört und auch verstanden?
Gehört, ja, teilweise auch verstanden. Immerhin muss man sehen, dass wir sehr schnell nach der Fertigstellung dieses Zwischenberichtes die Gelegenheit hatten, mit der gesamten Verhandlungsdelegation zu reden. Wir hatten die Gelegenheit, mit einigen Ministerpräsidenten zu reden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Herr Merz diese Initiative und ihre Vorschläge auch aufgerufen in einer Bundestagsrede und später in weiteren öffentlichen Darstellungen. Auch im Bundesrat ist dies erwähnt worden.
Na, aber haben Sie schon irgendeinen belastbaren Vorschlag zum Beispiel zum Thema Bürokratieabbau aus den Koalitionsverhandlungen gehört?
Naja, aber da steht immerhin drin, dass man die Vielzahl von Berichtsdokumentations- und Nachweispflichten abbauen sollte. Das sind bisher natürlich Absichtserklärungen. Wir wissen, das steht in einigen dieser Papieren sinngemäß drin, auch zu anderen Punkten. Aber entscheidend wird sein, auch nicht, was unbedingt im Koalitionsvertrag drin steht, sondern entscheidend wird sein, was machen die? Nehmen Sie die dramatische Zuspitzung der Handlungsunfähigkeit und Funktionsfähigkeit unseres Staates wahr, hören Sie den Knall und versuchen Sie, den Maschinenraum dieses Staatswesens zu ertüchtigen. Wenn Sie das nicht tun, wird das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in die Funktions- und Handlungsfähigkeit dieses Staates weiter abnehmen und das kann zum Demokratieproblem werden.
Springen die möglichen Koalitionspartner in diesen Fragen, wir haben ja jetzt nur in Anführungszeichen über Bürokratieabbau gesprochen, noch gar nicht über Finanzen oder über auch Verteidigung, springen die möglichen Koalitionspartner zu kurz? Denken die dann doch nur an die nächsten Wahlen? Was können wir unseren Wählern zumuten?
Es bleibt abzuwarten, Entschuldigung, was dabei rauskommt, aber unser Eindruck ist, dass es jedenfalls kein Erkenntnisproblem gibt. Ich glaube, beide Seiten in diesen Koalitionsverhandlungen wissen, dass die nächste Legislaturperiode genutzt werden muss, um dieses Staatsschiff weiter und besser unter Segel zu setzen und voranzubringen. Und dass es darum geht, Gelingensbedingungen zu definieren, wie wir versäumte Reformen nachholen können, wie wir eine Reformagenda zustande bringen können und wo nicht alleine Geld eine Rolle spielt, sondern schlicht auch strukturelle Verbesserungen.
Aber über Geld möchte ich noch mal kurz reden. Alle drei Parteien überbieten sich in Vorschlägen, die viel Geld kosten. Was sagen denn Sie als ehemaliger Finanzminister? Sie haben ja sogar die Schuldenbremse mit erfunden. Mit Blick auf die Staatsfinanzen leben die Verhandler im Wolkenkuckucksheim?
Nein, das tun sie in meinen Augen nicht. Wir hatten seit ungefähr 6-7 Monaten eine sehr heftige Debatte über die Notwendigkeit einer Reform der Schuldenbremse. Dem stimme ich zu. Die Schuldenbremse, an der ich beteiligt war, die ist jetzt 16 Jahre her und wir leben unter anderen Zeiten. Wir haben es mit einem erheblichen Investitionsstau in Deutschland zu tun. Wir haben es mit äußeren Bedrohungen zu tun nach dem Kollaps der europäischen Sicherheitsarchitektur durch Putins Angriff auf die Ukraine. Insofern glaube ich, dass das, was dort in Gang gebracht oder gesetzt worden ist, richtig ist.
Aber jetzt nur ganz kurz eingehakt, aber jetzt haben die Kasse ja ganz weit aufgemacht. Also die Schuldenbremse, die gilt jetzt für die Verteidigung zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr.
Ja gut, aber da wissen wir ja, dass wir sehr viel mehr tun müssen, weil wir über Jahrzehnte als Trittbrettfahrer unter einem amerikanischen Sicherheitsschirm gefahren sind und plötzlich feststellen, dass das in den transatlantischen Beziehungen bei diesem erratischen Präsidenten nicht mehr funktioniert. Und dann muss man Konsequenzen ziehen vor dem Hintergrund der Bedrohungslage. Im Übrigen die gigantische Summe von 500 Milliarden, ich gebe zu, schwer aus zu rechnen, wie viele Nullen das sind, die verteilen sich auf 12 Jahre. Und wir wissen, dass die Bahn, dass die Schulen, dass die Digitalisierung, dass unsere Infrastruktur insgesamt mehr öffentliche, einschließlich kommunale Investitionen bedarf.
Und welche Figur macht da Ihre Partei? Also wie schlau ist es von der SPD, einen höheren Mindestlohn zu versprechen? Beim Bürgergeld ändert sich nichts, bei der Rente sowieso nicht. Macht die SPD eine gute Figur?
Naja, das ist ja nicht allein die SPD. Ich meine, es kommt von der CSU die Mütterrente, es kommt von der CDU-CSU die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Also da sind einige am Werk, die nach wie vor so ein bisschen Wünsch-dir-was-Zettel aufschreiben. Das wird an den Fakten zerschellen, weil das Geld nicht dafür da ist.
Und haben die Menschen, Sie sagen ja selber, Sie haben sogar mit den Verhandlern sprechen können, Sie kennen die Leute ja auch alle persönlich, die Ministerpräsidenten. Was kann, was muss die neue Regierung den Bürgern zumuten?
Naja, sie darf Zumutungen verteilen. Sie muss nur aufpassen, dass diese Zumutungen gerecht verteilt werden und dass das Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger nicht beschädigt wird. Ich würde mir deshalb wünschen, dass insbesondere die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, von Geldwäsche, von Wirtschaftskriminalität sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerät als zum Beispiel die Frage des Sozialbetruges.
Und warum verhandeln Union und SPD so lange um jeden Punkt und jedes Komma? Gerade die geplatzte Ampelregierung hat gezeigt, Koalitionsverträge werden schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Müssen, das haben Sie vorhin selber gesagt, müssen die Verhandler jetzt schneller vom Reden ins Machen kommen?
Naja, also erstens verhandeln sie sehr schnell. Sie wollen, dass am 23. April der neue Bundeskanzler gewählt wird. Sie stehen unter einem enormen zeitlichen Druck und das ist ja auch gerechtfertigt. Deutschland braucht schnell eine handlungsfähige Bundesregierung vor dem Hintergrund einer Führungsrolle, die wir übernehmen müssen in Europa und vor dem Hintergrund, dass wir in und mit Europa uns unabhängiger machen müssen von den USA, auch in der Verteidigung eigene Verantwortung übernehmen müssen. Aber richtig ist, die Nagelprobe ist nicht das, was man sagt, sondern die Nagelprobe ist das, was man tut.
Und wie schnell ins Handeln kommen? Wir haben jetzt gehört, am 7. Mai soll wohl der Bundeskanzler gewählt werden. Muss das schneller gehen oder ist 7. Mai für Sie okay?
Naja, der ursprüngliche Termin war der, den ich eben in Erinnerung behalten habe. Das war der 23. April. Jetzt verschiebt sich das ein bisschen. Über 14 Tage Verschiebung würde ich kein Drama sehen. Aber in meinen Augen spätestens bis Mitte Mai brauchen wir eine handlungsfähige Bundesregierung vor dem Hintergrund der internen und externen Probleme, die wir haben.
Herr Steinbrück, danke Ihnen sehr fürs Gespräch am frühen Morgen.
Ich danke Ihnen, Frau Dahl.
Herr Steinbrück, ehemals SPD-Bundesfinanzminister, er ist Mitglied in der Initiative für einen handlungsfähigen Staat, hat mit mir zusammen auf die Koalitionsverhandlungen geguckt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.